Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Frankreich ist neuer Fußball-Weltmeister. Les Bleus, die Blauen, gewannen das Finale in Moskau gegen Kroatien mit 4:2. Es ist bereits der zweite Titel für die Franzosen nach 1998. In dem torreichen Endspiel hatten die Kroaten trotz frühen Rückstands nie aufgegeben und dem Team von Trainer Deschamps alles abverlangt.
Kapitän Hugo Lloris riss den Weltpokal nach oben im Regen von Moskau. Trainer Didier Deschamps ganz links schwenkte die französische Fahne dazu. Das erste Tor im Finale fiel in der 18. Minute. Ein Eigentor durch Mario Mandzukic. Der kroatische Stürmer hatte den Freistoß von Griezmann unhaltbar für Subasic abgefälscht. Kroatien im vierten Spiel in Folge 0:1 hinten. Und sie kamen zum vierten Mal zurück. In der 28. Minute legte wieder für Perisic auf. Der umdribbelte Kanté und ließ Lloris keine Chance. Der Ball noch abgefälscht von Varane. 10 Minuten später spielte der Torschütze Perisic den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand. Der argentinische Schiedsrichter Pitana entschied nach Konsultation des Videoassistenten auf Elfmeter, den Antoine Griezmann verwandelte. Schon das dritte Strafstoßtor von Griezmann bei dieser Weltmeisterschaft. In der 59. Minute traf Paul Pogba zum 3:1. Sein erstes WM-Tor in Russland hatte er sich fürs Finale aufgehoben. Sechs Minuten später sorgte Mbappé mit dem 4:1 für die Entscheidung. Der 19-Jährige ist nun der zweitjüngste Finaltorschütze aller Zeiten. Nur Pelé war noch jünger. Nach einem Aussetzer von Kapitän Lloris verkürzte Mario Mandzukic noch auf 2:4. Aber Frankreich war der Titel nicht mehr zu nehmen. Didier Deschamps ist erst der Dritte, der als Spieler und Trainer Weltmeister wird. Vor ihm war das nur Zagallo und Beckenbauer gelungen.
Großer Jubel nach dem Titelgewinn auch in Frankreichs Hauptstadt. Dazu jetzt direkt aus Paris, Sabine Rau.
Paris steht Kopf heute Abend. Zum zweiten Mal nach fast genau 20 Jahren ist Frankreich Weltmeister. Und Trainer Didier Deschamps ist damit nach Franz Beckenbauer der Zweite, der sowohl als Trainer als auch als Spieler Weltmeister geworden ist. Mehr als 100.000 Menschen haben dieses aufregende Spiel hier heute auf den Champ de Mars unterhalb des Eiffelturms verfolgt. Die Franzosen sind stolz auf ihre junge, bunt gemischte Mannschaft. Die Équipe Les Bleus hat Frankreich die Leichtigkeit zurückgebracht. Nach Jahren der Terrorangst herrschen heute in Frankreich Fröhlichkeit und Ausgelassenheit. 1 Million Menschen werden zum Feiern heute Abend auf den Champs-Élysées erwartet und alle hoffen, dass es dabei keine Zwischenfälle gibt, sondern dass die Stimmung so gut bleibt, wie sie den ganzen Tag über schon war. Damit zurück zu Judith Rakers.
Riesenenttäuschung dagegen in Kroatien. Zehntausende hatten sich in der Hauptstadt Zagreb hoffnungsfroh zum Public Viewing versammelt und mussten dann mit ansehen, wie ihre Mannschaft das WM-Finale gegen Frankreich verlor. Dazu jetzt direkt aus Zagreb Michael Mandlik.
Also ich habe die Frage nicht gehört, aber wenn Sie glauben oder wenn man glaubte, dass hier die Kroaten enttäuscht sind über die verlorene Weltmeisterschaft, das hört sich nicht so an. Man hat dann doch realisiert, nach den ersten beiden unglücklichen Toren, einem Eigentor und einem Tor durch Elfmeter, dass man immerhin am Ende nach einem schwierigen Spiel noch Vize-Weltmeister geworden ist. Und das ist ja der größte fußballsportliche Erfolg dieses Landes. Und das feiert man jetzt hier ausgiebig, hier im Zentrum und sicherlich noch in ganz Kroatien. Also von daher, von Trauer oder von Enttäuschung im Moment jedenfalls hier auf dem Miljacic-Platz in Zagreb keine Spur zurück zu Judith Rakers.
Enttäuschung bei den Kroaten, Jubel in Frankreich. Weitere Eindrücke von den Reaktionen nach dem WM-Finale finden Sie auf tagesschau.de. US-Präsident Trump ist am frühen Abend von Schottland aus zu einem Treffen mit Russlands Präsident Putin aufgebrochen. Die Begegnung der beiden Staatschefs soll morgen in der finnischen Hauptstadt Helsinki stattfinden. Die Beziehungen der beiden Atommächte gelten als so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Belastet wird das Treffen auch durch die jüngst erhobenen Anklagen gegen 12 russische Geheimdienstmitarbeiter. Die US-Justiz wirft ihnen Hackerangriffe auf die Demokraten während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 vor.
Bunt, friedlich und sommerlich heiß. Bei Temperaturen um die 30 Grad zogen heute etwa 2000 Menschen durch die Innenstadt von Helsinki. Wir wollen mit dieser Demo darauf aufmerksam machen, dass wir internationale Regeln und stabile Beziehungen zwischen den Staaten brauchen. Und dass die Staatsführungen, auch die der Großmächte, Menschenrechte und demokratische Grundprinzipien respektieren müssen. Für die rund 2000 Sicherheitskräfte gab es heute nur wenig zu tun. Aber die Stadt rüstet sich für den Gipfeltag morgen. Auch dann soll es wieder Proteste geben. Wir sind mit den Organisatoren in Kontakt, aber derzeit haben wir keine Anhaltspunkte, dass es bei den angemeldeten Demonstrationen morgen zu irgendwelchen Ausschreitungen kommen könnte. Mitten in der Innenstadt im Präsidentenpalast werden Trump und Putin zusammentreffen. Gastgeber ist der finnische Präsident. In einem Interview mit der ARD geht er auf die Äußerungen beider Seiten vor dem Treffen ein. Meiner Einschätzung nach beschreibt es ganz gut die Erwartungen beider Seiten. Große Ergebnisse sind eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist es ja gut, vertraut miteinander zu werden und eine Perspektive für die Zukunft zu haben. Mit einem Frühstück von Donald und Melania Trump beginnt in der Residenz des finnischen Präsidenten morgen der Tag.
Die Themenliste für den Gipfel ist lang. Da ist zum einen der Krieg in Syrien, zum anderen die US-Wirtschaftssanktionen im Zuge der Krim-Krise. Aber auch die atomare Rüstungskontrolle könnte zur Sprache kommen. Beide Seiten dämpfen im Vorfeld die Erwartungen. Und das macht sich auch in der Sprache deutlich. Denn Putin und Trump sprechen nicht mehr von einem Gipfel, sondern lediglich von einem Treffen.
Vor wenigen Minuten ist die Maschine des US-Präsidenten in Helsinki gelandet.
In der Türkei ist heute bei verschiedenen Veranstaltungen an den gescheiterten Putschversuch gegen Präsident Erdogan vor 2 Jahren erinnert worden. Damals wurden bei Zusammenstößen mit revoltierenden Soldaten 250 Menschen getötet und mehrere hundert verletzt. In der Folge wurde der Ausnahmezustand über das Land verhängt. Er soll am 18. Juli beendet werden. Erdogan macht Anhänger des in den USA lebenden Predigers Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Mindestens 79.000 Menschen sind seitdem festgenommen worden. Etwa 129.000 Staatsbedienstete wurden entlassen oder suspendiert. Und 178 Medienhäuser geschlossen.
Tausende Menschen sind am frühen Abend auf dem Weg zur Istanbuler Bosporusbrücke. Genau dort überschlagen sich vor 2 Jahren die Ereignisse. Am Abend des 15. Juli 2016 rollen Militärpanzer auf die Brücke, sperren den Verkehr. Schnell wird klar, es ist ein Putschversuch. Staatspräsident Erdogan lässt sich per Handy ins Fernsehen schalten und ruft die Bürger zum Widerstand auf. Zigtausende gehen daraufhin in Istanbul und Ankara auf die Straße. 250 Menschen verlieren ihr Leben. Mit den Angehörigen der Opfer traf sich Erdogan heute Mittag und kündigte an, weiter gegen mutmaßliche Putschisten vorzugehen. Wir werden diese Leute auch weiterhin aus jedem Versteck, in das sie sich verkrochen haben, herausreißen. Um unser Vaterland und unseren Staat zu schützen, werden wir noch entschlossener handeln. Für die Regierung steht der Drahtzieher des Putschversuchs damals schnell fest. Der in den USA lebende islamische Prediger Fethullah Gülen, ein einstiger Weggefährte Erdogans. Er streitet die Vorwürfe bis heute ab. Kurz darauf wird der Ausnahmezustand verhängt. Den, so kritisiert die Opposition, habe die Regierung für ihre Ziele missbraucht. Man hat sich den Ausnahmezustand zunutze gemacht und versucht, oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen. Sie haben tausende Menschen durch Dekrete mit Gesetzeskraft einfach so entlassen. Das traf bislang etwa 130.000 Staatsbedienstete, von Akademikern bis hin zu Polizisten. Am kommenden Mittwoch soll der Ausnahmezustand nach nunmehr 2 Jahren aufgehoben werden.
Deutschland will 50 der gestern im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge aufnehmen. Das habe die Bundesregierung Italien zugesagt, teilte eine Sprecherin in Berlin mit. Zuvor hatten sich nach italienischen Regierungsangaben bereits Frankreich und Malta bereit erklärt, jeweils 50 Flüchtlinge aufzunehmen. Ein italienisches Schiff und eines der EU-Grenzschutzagentur Frontex hatten insgesamt 450 Menschen von einem Fischerboot in Sicherheit gebracht. Italien verweigert den Schiffen bislang die Einfahrerlaubnis. Heute wurden jedoch einige Mütter und Kinder in Pozzallo auf Sizilien an Land geholt.
Einen Tag nach der schwersten Offensive seit dem Gazakrieg 2014 hat sich die Lage im Gazastreifen offenbar wieder beruhigt. Eine vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas scheint inzwischen zu halten. Seit den frühen Morgenstunden gebe es keine Angriffe mehr, bestätigte das israelische Militär. In der Nacht seien zunächst noch Geschosse vom Gazastreifen aus abgefeuert worden. Daraufhin habe die israelische Luftwaffe die Granatwerfer bombardiert.
In Afghanistan ist die Zahl der in dem Konflikt zwischen Regierung und Aufständischen getöteten Zivilisten weiter gestiegen. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen in der ersten Jahreshälfte 1.692 ums Leben, so viele wie nie zuvor. Auch heute starben mindestens 7 Menschen bei einem Selbstmordanschlag in Kabul. Auch unter ihnen sollen Zivilisten sein.
Der Inselstaat Haiti steht vor einem Regierungswechsel. Nach einer turbulenten Sitzung im Parlament ist der bisherige Premierminister Lafontaine gestern zurückgetreten. Auslöser waren schwere Unruhen nach einer mittlerweile wieder zurückgenommenen drastischen Benzinpreiserhöhung. Bei den Protesten waren mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mit seinem Rücktritt kommt Lafontaine einem möglichen Misstrauensvotum zuvor. Auf den Straßen der Hauptstadt Port-au-Prince forderten hunderte Demonstranten auch den Rücktritt von Präsident Moise.
John Degenkolb hat bei der Tour de France für den ersten deutschen Etappensieg gesorgt. Der 29-Jährige setzte sich im Schlussspurt gegen den gesamtführenden Belgier Van Avermaet und dessen Landsmann Lampard durch. Die 9. von insgesamt 21 Etappen der Tour ging von Arras über 156 Kilometer bis nach Roubaix. Fast 22 Kilometer davon mussten die Fahrer über Kopfsteinpflaster zurücklegen.
Einfach überwältigend. So lange hat schon Degenkolb auf diesen Moment gewartet. Sein erster Etappensieg bei der Tour de France nach 6 zweiten Plätzen nach schweren Verletzungen. Und das am Ende einer von allen Fahrern gefürchteten Etappe. Immer wieder ging es im Norden Frankreichs über gepflasterte Feldwege, insgesamt 22 Kilometer. Und so prägten bei nahezu 30 Grad viele Stürze diese Etappe. Der Australier Richie Porte, einer der Mitfavoriten auf den Gesamtsieg, musste aufgeben. Andere kamen glimpflicher davon. 16 Kilometer vor dem Ziel attackierte Degenkolb gemeinsam mit dem Mann im gelben Trikot, dem Belgier Van Avermaet und dessen Landsmann Lampard. 2015 hatte Degenkolb auf gleichem Terrain den Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix gewonnen. Im Finale riskierte der Frankfurter den Sprint von vorne und erfüllte sich endlich den Traum vom Tour-Etappensieg.
Ich hatte eine unfassbare Zeit jetzt hinter mir und meine ganze Familie stand immer hinter mir und hat mich immer supportet. Und ihnen das jetzt so zurückzugeben, das ist für mich das Beste, was es gibt.
André Greipel fuhr stark und wurde Achter. Der Belgier Greg Van Avermaet behielt das gelbe Trikot. 43 Sekunden beträgt sein Vorsprung auf den Briten Geraint Thomas vor der ersten Alpenetappe nach dem morgigen Ruhetag.
Novak Djokovic hat das Tennisfinale in Wimbledon gewonnen. Der Serbe bezwang den Südafrikaner Kevin Anderson in 3 Sätzen mit 6:2, 6:2 und 7:6. Für den früheren Schützling von Boris Becker ist es bereits der 4. Sieg bei dem bedeutenden Londoner Rasenplatzturnier. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. Juli.
Während es im Norden meist trocken bleibt, sorgt feuchtwarme Luft im Süden für unbeständigeres Wetter. Dort kommt es heute Nacht zu weiteren, teilweise heftigen Schauern und Gewittern. Morgen ist es oft freundlich mit viel Sonne. In der Mitte und im Süden gibt es zunächst einzelne, später vermehrt Schauer und Gewitter, die zum Teil kräftig sind. Es wird aber nicht verbreitet nass. Heute Nacht im Rhein-Main-Gebiet noch 19, im Sauerland 8 Grad. Morgen werden an der Nordsee 22, am Rhein 31 Grad erreicht. Am Dienstag im Nordosten Regen, sonst häufig Sonne, später im Süden zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, örtlich auch im Westen und Nordwesten. Mittwoch nach Osten hin noch gebietsweise Regen, sonst wie am Donnerstag insgesamt meist freundlich und trocken.
Um 23.40 Uhr hat Pina Atalay für Sie diese Tagesthemen. Jubel und Jammer, wie Frankreich und Kroatien das WM-Finale erlebt haben und Personalmangel bei der Bundespolizei. Reportage an der deutsch-belgischen Grenze. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.